bisschen höher. Könnt ihr auch hochnehmen. Ja, schön, ich freue mich auch, heute zum ersten Mal bei euch zu sein. Ich habe gestern per E-Mail eine App bekommen, weil ich selber keine Apps empfangen kann, von jemand, wo drin stand, auf Englisch, deutsche Übersetzung, Kirche oder Gemeinde ist nicht das, wo man hingeht, sondern ist die Familie, die zu ihm gehört. Und es passt eigentlich vielleicht ganz gut zu einer Allianzgebetswoche, wo wir jeden Abend an verschiedenen Orten zwar zusammengekommen sind und uns trotzdem gemerkt haben, wir gehören ja zusammen. Er hat uns gerufen. Und da uns die ganze Woche Lukas 15 beschäftigt hat, möchte ich da heute auch ein bisschen weitermachen. Ich fand es so spannend. Wir waren gestern auch nach dem Abend noch im Gespräch. Der René hat gesagt, der Vater sich schon verrückt, wie der die beiden Brüder im Grunde zusammenhält. Es ist spannend und ich möchte einfach die letzten Verse nochmal lesen. Gestern war zu Hause und doch weit weg, so ging es dem älteren Bruder. Und es muss aber gefeiert werden, soll es heute heißen. Es muss gefeiert werden. Es gibt einen Anlass und das möchte ich nochmal lesen und dann drüber predigen. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn ist tot und wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Liebe Geschwister, wie kann es möglich sein, dass der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist, wie kann es sein, dass er innerlich weiter weg vom Vater und von seinem jüngeren Bruder ist als der jüngere Sohn in diesem Moment? Warum steht gerade er in Gefahr, für immer verloren zu gehen, an der Schwelle zum Festsaal, wo die Party steigt? Wenn stimmt, dass der Ort, an dem sich Gemeinde ereignet, die Pforte zum Festsaal ist, müssen wir gut hinschauen, was sich da abspielt. Wo wir stehen und wo wir hingehen wollen. Deshalb frage ich jetzt ganz provokativ, wann wurde bei euch das letzte Mal hier getanzt und gesungen und ein Fest gefeiert? Und wann war das zum ersten Mal? Ausgelassene Freude, Stühle weg, laute Freude. In der Familie Gottes, im Hause Gottes, hört her, im Hause Gottes nicht auf dem Vasen oder beim Karneval oder demnächst verordneten Fasching, nicht privat oder volkstümlich, wo man vielleicht einmal etwas tun darf, was sonst nicht im normalen Leben vorkommt, sondern ein Fest der Freude, das dieser Vater, unser Vater, ausruft, weil da einer wieder lebendig geworden ist, der verloren war und wiedergefunden wurde. Ein Freudenfest im Himmel über einen, der vor die Säue gegangen wäre und gegangen ist, der dieses Haus verlassen hat und nie wieder betreten wollte, der bewusst abgehauen ist, den Vater ja willentlich verlassen hat. Und dann, oh Wunder, kommt er zurück. Kennen wir dieses Freudengefühl, das dieser Vater in sich hat und eigentlich jeden im Haus anstecken müsste? Dieser Vater, der uns anstecken will durch diese Geschichte. Wie ist das? Wie ist denn dieser Vater immer und bleibend von seinem Wesen her beiden Söhnen gegenüber? Das blitzt hier überall wie immer wieder durch. Wie ist er denn mit seinen Söhnen umgegangen? Wie geht er mit ihnen um? Es kommt da zum Ausdruck, als der Jüngere gehen will. Kurze Rückblende, ganz kurz. Der Vater, der lässt mit sich reden. Und das Kind kann seinem Vater völlig angstfrei begegnen. Vater legt sich mit seinem Kind nicht an. Er redet seinem Kind auch diese Dummheiten nicht aus und hält keine Moralpredigten. Der respektiert die Bitte seines Kindes. Und der handelt nicht schwach, sondern klug. Er teilt den Besitz zu Lebzeiten an beide Kinder. Und der Vater, der kalkuliert auch das Versagen von seinem jüngeren Sohn ein. Aber er glaubt an sein Kind. Er glaubt an sein Kind. Und ich glaube, das allein ist es, dass er sich nicht irgendwo aufhängt und sich das Leben nimmt, sondern sich daran erinnert, so, genau so ist mein Papa in der Ausweglosigkeit. Ich darf zu ihm zurück. Der Vater macht nach der Rückkehr dem Kind überhaupt keine Vorwürfe. Der Vater, der greift nicht hart durch. Er organisiert eine Riesenparty. Deckt alles mit dem Mantel der Liebe zu, vergleicht die Kinder nicht, teilt alles mit seinen Kindern und erwartet nicht einmal einen Dank. So ist der Vater. Wo ist der Festsaal, den der Vater hat vorbereiten lassen, richten lassen mit allem, was dazugehört, bei uns? Wo sind diese Feste bei uns? Dem großen Brüdern. Sind wir das vielleicht? Das war schon das Erste. Zweites, nochmal zum Vertiefen, wer ist eigentlich dieser ältere Bruder? Der ältere Bruder, der nicht zum Fest erscheinen will, der draußen bleiben will, wer ist es eigentlich? Anscheinend liebt die Christenheit hauptsächlich den ersten Teil dieser Geschichte. 100-mal gehört und gepredigt, immer wieder gern. Und zwar so von uns erzählt, dass wir immer von einem anderen Verlorenen erzählen. Und in der Geschichte, da ist der Ältere eigentlich, der verloren ist, uns gar nicht weiß. Warum ist er eigentlich nicht wirklich zu Hause? Kennst du das vielleicht auch? Du wärst gern ganz bei Trost auf dem Schoß von deinem Papa im Himmel und bist doch ganz, ganz weit woanders. Du kannst dich gar nicht darauf einlassen. Du hast gar nicht diesen Geist, dieses Gefühl, dass du da willkommen bist und schon da bist. Andere Sachen beschäftigen dich. Warum sind vielleicht unsere Sonntagsfeiern gar keine Heimkehrfeiern mehr? Und warum kommen eigentlich so wenig jüngere Brüder zurück, die doch die Liebe des Vaters spüren müssten durch uns hindurch? Aber haben wir gemerkt, nicht wegen dem Älteren kommt der Jüngere zurück, sondern wegen dem Vater. Und dann beten wir in der Allianzgebetswoche, mach uns doch auch zu solchen Menschen, die diese Liebe des Vaters haben. Verändere uns so, dass es andere zu dir, Papa, nach Hause zieht. Wie werden wir solche Menschen? Wie gelingt es, dass der Ältere dann tatsächlich reingeht und mitfeiern und sich wieder neu mitfreuen kann? Das habe ich mich gefragt, warum schreibt der Lukas diese Geschichte, die nachher noch offen ist? Weil es ein Wort ist an uns, der uns fragt, wo stehst denn du gerade? Wieso kannst du dich gar nicht mitfreuen, wenn Menschen kommen und ankommen wollen bei uns, die uns Gott schickt? Der Vater, der so ist, wie ich es beschrieben habe, diese Liebe soll doch laut werden. Dieser Vater soll sichtbar werden unter uns. Aber er kann es nur dadurch, dass wir diese Geschichte in uns aufnehmen und hören und uns so verwandeln lassen, dass dieser Gott unter uns erscheint und sichtbar wird. Und der Ältere ist nicht bereit dazu in dieser Geschichte. Die fängt ja so an, man sieht ihn draußen vom Feld kommen. Der ist mit irgendetwas ganz anderem beschäftigt. Der ist gar nicht zu Hause, der ist gar nicht drin, der freut sich gar nicht an dem, was er an Gott hat. Der ist immer nur am Rumwerkeln und Arbeiten auf dem Felde, da muss man etwas tun. Und er ist irgendwie auch nicht glücklich geworden da innen drin. Eben nicht ganz bei Trost, sondern mit sich selber und vielleicht auch mit vielen Programmen und Veranstaltungen beschäftigt. Das Haus muss in Schuss gehalten werden und der Betrieb aufrecht erhalten werden. Der Ältere war auf dem Feld, heißt es. Und da drin hat man alle Hände voll zu tun. Der Laden muss in Gang gehalten werden. Was fehlt, ist die Freude. Die Freude. Du sollst fröhlich und guten Mut sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Nochmals, an dieser Schwelle der Pforte zum Festsaal ereignet sich Gemeinde. Beginn des Reich Gottes. Das ist die Nahtstelle. Und da soll keiner beim Mitfeiern fehlen. Da kann keiner sich rausnehmen. Das darf einfach nicht sein, weil das Herzstück des Rettungsplanes von Gott selber ist, dass der Mensch zurückfindet und heimkommt. Und das ist unsere Bestimmung, nichts anderes. Was sind unsere Erkennungszeichen? Woran sieht man? Sehen das die Menschen, die Gott davongelaufen sind? Werden sie davon magnetisch angezogen, von dieser Liebe des Vaters? Ich frage einfach, wie ist das Klima bei uns? Wie erleben Menschen uns? Hören wir überhaupt, was sie suchen, was sie brauchen, wie sie uns erleben? Haben wir da Sensibilität dafür? Oder spielt sich unser Christsein so im Gottesdienst sonntags ab und in unserem Hauskreis vielleicht noch? Oder wenn ich ein Zeugnis am Arbeitsplatz bin, aber der sonstige Alltag? Darf ich uns alle fragen, wer ist eigentlich der ältere Sohn? Wie ist euch der damit gegangen? Der so treu arbeitet, immer da ist, im Grund gar nicht auffällt, seine Arbeit erledigt. Und wenn er nicht so hingebungsvoll gearbeitet hätte, würde dann das Hauswesen des Vaters derart intakt sein und blühen. Könnte es sein, dass der ältere Sohn, der oft so verglichen wird mit dem Volk Israel, und der Jüngere sind die Heiden, die zum Glauben an Jesus kommen, während der Ältere blind bleibt und Jesus ablehnt, Könnte sein aber, dass der Ältere auch ein Bild für den ganz, ganz treuen Mitarbeiter ist. Für die treuen Mitarbeiter, die unsere Gemeinde mit ihrem Einsatz und ihrer ganzen Zeit und Kraft und ihrem Gebet und ihrer Treue tragen. Jesus kennt auch das Lob der treuen Mitarbeiter. Ohne sie wären unsere Gemeinden völlig undenkbar. Wäre Gemeindeaufbau überhaupt nicht möglich, wenn die nicht immer dran wären. Und jetzt ist das Verrückte, natürlich sind die verlorenen Söhne immer viel auffälliger. Und deswegen ärgert er sich auch. Die verlorenen, ja, die holt man sich zum Vortrag, die ganz tief irgendwie Geld hinterzogen haben oder sonst irgendwas. Die können Bücher schreiben und was weiß ich. Die machen großen Eindruck. Die taugen für Schlagzeilen. Und wenn solchen Menschen dann auch umkehrt, Wahnsinnsgeschichte. Und du kriegst vielleicht als Mitarbeiter nicht mal eine Dankeskarte zu deinem Geburtstag, weil dein Pfarrer das vergessen hat. Ja? Der ältere Sohn hat den Vater nie verlassen, wird hier erzählt. Und doch scheint es, er habe ihn als Vater nie wirklich gefunden. Das ist das Krasse in dieser Geschichte. Er hat den Vater anscheinend nie gefunden. Und drittes, worin besteht eigentlich die Not? Worin besteht eigentlich die Not von dem älteren Sohn? Man sieht es ganz leicht, dass in der Beziehung dieses Sohnes zu seinem Vater etwas nicht in Ordnung ist. Aber was ist es? Der Bibeltext nennt zunächst hellsichtig das Zeichen, an dem man dies erkennen kann. Der ältere Sohn, der hört die Festfreude und wird, was wird er? Zornig. Es muss ein Schrei gewesen sein, von dem er bisher vielleicht noch gar nichts in sich selber gewusst hat. Ich könnte mir gut denken, dass er noch wenige Tage zuvor gesagt hätte, das Verhältnis zu seinem Vater ist in Ordnung. Ja? Es sei ihm rundum alles gut und wohl, es fehle ihm an nichts. Aber plötzlich macht sich da ein Schrei aus seinem Herzen heraus Luft, ein Zorn, der schon lange in ihm gewesen ist und ihn geprägt hat. Der kommt an die Oberfläche. Achtung! Dieser Zorn ist eigentlich so etwas wie ein Jubelruf. Verstehen wir recht? Wo in einem Menschen Herzen noch etwas wehtut und lautstark sich äußert, sei es wenigstens in Form von einem Zorn, da lebt noch etwas. Und das ist das Gute in dieser Geschichte. Da besteht noch Hoffnung auf Erneuerung, auf Aufbruch, doch reinzugehen zu diesem Fest, sich anstecken zu lassen. Und darum können wir uns eigentlich über solchen Zorn freuen. Der Mann, der merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, er lässt das endlich mal an die Oberfläche kommen, verdrängt es nicht weiter. Zorn ist ein Zeichen des verletzten Herzens, das nach Heilung schreit. Ich will es mal so sagen, wenn ein solcher Zorn unter uns nur noch viel mehr Raum hätte, an die Oberfläche käme, das wäre gut. Ich wünschte mir mehr zornige Christen. So will ich es mal sagen. Das ist ja oft ein Thema, wo man sagt, nee, darf man nicht. Damit alles schön in der Ordnung bleibt. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die auch zornige Christen hat, damit etwas, warum? In Bewegung kommt. Und solche Nöte nicht verdrängt werden, sondern wirklich heil werden können. Darum geht es doch beim Zorn. Das soll man nicht stehen bleiben. Ganz richtig. Er soll aber an die Oberfläche kommen als Zeichen, als Anstoß dafür, dass wir selbst uns endlich bewegen und etwas tun müssen. Etwas tun, tatsächlich. Aber nicht das, was der Sohn seither tut. Passt gut auf. Wenn nun der Zorn das Zeichen für die Not dieses Menschen ist, worin besteht dann diese Not? Hören wir selbst. Er sagt, ich habe. Und nun wird die wirklich große Treue aufgezählt. Ich habe. Und du hast mir nicht einmal. Und er hat dieser. Und nun wird aufgezählt, doch nun alles Negative im Leben seines Bruders, dieser da. Und alles stimmt. Alles stimmt, was der Ältere aufzählt. So ist es verteilt. Nicht nur in dieser Geschichte, in diesem Brüderpaar. Und Jesus widerspricht dem auch nicht. Der Vater widerspricht dem nicht. Dadurch wird alles noch viel, viel mehr verstärkt und auf die Spitze getrieben, im Bild gesprochen zwischen Gott und denen da drin, seiner Gemeinde, eben ist etwas nicht in Ordnung. Ja, was denn? Paulus, der wird es wahrscheinlich so sagen, wir haben von Gott einen Geist erhalten, Gott in seiner Kraft, der ist selbst unter uns, er wohnt in unseren Herzen, aber er macht uns doch nicht zu Sklaven, nicht zu Lohnknechten, sondern zu freien Söhnen seines Vaters. Klickt's jetzt bei uns? Der Ältere, der lebt im Haus seines Vaters, aber er lebt und arbeitet darin als Knecht. Er ist getrieben von dem Geist des Knechtseins. Er fragt nach Lohn, der ihm doch für die Arbeit, für seine Arbeit wird. Und er ist verletzt davon, dass ihm dieser gerechte Lohn versagt worden ist. Ja, angesichts sogar des Festes, das der Vater dem Jüngeren ausrichtet, da wird ihm schlagartig klar, dass er nicht genügend bezahlt wird. Sohn sein, aber als Knecht leben. Wo haben wir das schon in uns erlebt, liebe Schwestern und Brüder? Ist uns jetzt klar geworden, was da los ist, wo wir als knechtische Söhne zusammen unterwegs sind und den Haufen Gemeinde Jesu Christi auch noch schimpfen? Die Hauptnot ist, man meint, man ist ganz drinnen, man meint es und ist in Wirklichkeit ganz weit draußen. Und dann kommt einer und findet zum Vaterherz und es provoziert uns so. Wie kann das sein? Und es ärgert uns so, dass der Vater sich anscheinend mehr um die Halunken kümmert, als um die Frommen, die ihm treu sind. Was aber hilft? Was aber hilft? Ich kann es nur noch kurz andeuten. Lukas selber, der lässt den Ausgang offen von der Geschichte. Ob der Ältere nicht doch noch reingeht und mitfeiert oder ob er draußen bleibt. Das ist eine ganz ernste Geschichte. Was dem Älteren, was auch dir vielleicht als Mitarbeiter auf keinen Fall hilft, wissen Sie es? Was wäre Ihre Idee, was Sie dem Vater raten zu sagen und zu tun, diesem Vater, der jetzt hinausgeht, was würden Sie ihm raten, was er machen soll? Sohn, du hast recht. Tut mir wirklich leid, du hast zu wenig Lob und Anerkennung bekommen. Tut mir wirklich leid, das war nicht Absicht. Komm, jetzt kriegst du auch einen Bock und kannst mit deinen Freunden feiern. Nein, du kriegst sogar zwei, weil du so treu warst. Die wären angemessen. Du kriegst zwei. So gut ist deine Arbeit. Aber die Antwort des Vaters, die hat etwas zutiefst Fremdes, Überraschendes, was uns wieder schockiert, aber was einzig richtig ist. Etwas Fremdes, warum? Er würde ihn nur wieder zum super, super Christen machen. Das würde viel zu kurz greifen, sein Grundgefühl, seine ganze Logik mit allem Netzwerk des Geknechtetseins weiter gefangen halten. Und darum hilft ihm nichts als allein: Mach mal die Augen auf, was du siehst bei mir. Ich bin doch da. Was für Möglichkeiten. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Was mein ist, ist auch dein. Du bist mein Kind, die ganze Zeit bist du bei mir. Hört, und genau das ist es. Das müssen wir in die Hände nehmen und mal gut anschauen und dann nur noch danken. Die ganze Zeit bin ich bei dir, Vater. Nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur in den frommen Geschäftigkeiten, sondern auch ja, in den dunklen Stunden, da bist du da, in denen alles in mir leer und scheinbar bodenlos wird. Auch in den dunklen Stunden, in denen ich Angst habe und verzweifelt von Heimsuchungen betroffen bin. Du wirst merken, Vater, die ganze Zeit bin ich bei dir. Dass uns klar wird, es gibt keine Zeit, es gibt keine Zeit, in der deine Gegenwart mir versagt oder genommen ist. Und das ist die Nahtstelle, auch heute Morgen, wo das Fest unter uns beginnen kann. Wir da hineingehen und uns auch einladen lassen, weil dieser Vater uns nach Hause geliebt hat. Amen.